Fritz und Sekt. Mit Hanna und Adriana.
Ich kann das nicht. Adi sitzt mir gegenüber und macht diese Bewegung mit der Augenbraue. Da kann ich nicht ernst bleiben. Also, dann fange ich diesmal an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spritz und Sekt mit
Hanna
und Adriana. Ich freue mich so sehr, dass wir heute wieder persönlich gegenüber voneinander sitzen. Das kann ich dir gar nicht sagen.
Anderthalb Monate ist es her. Ja. Weil Hanna ja in den USA verweilte.
Oh, das klingt so anklagend.
Nee, ich habe mich ja voll für dich gefreut.
Ja, ich war mal kurz über den Atlantik. Ist es der Atlantik? Ja, ne?
Ist der Atlantik.
Okay. Kurz über den großen Teich hinweg, mal für ein paar Wochen weg. Aber bin jetzt wieder da und erstmal.
Du bleibst doch erstmal hier, gell?
Ja.
Unglaublich.
Ja, erstmal verschlägt es mich nirgendwo anders mehr hin.
Na, schauen wir mal. Da schauen wir mal.
Dann gucken wir mal. Ja, wir haben eben schon vorab, sagen wir es mal so, ein bisschen gequatscht. Es ist sehr viel bei uns beiden passiert so. Adi hat einen neuen Spiegel hier in der Wohnung, der mega cool ist.
Ja, ich war auch zwischendrin mal weg in Stockholm. Mhm. Am Montag geht's nach London.
Voll schön.
Was man halt so macht.
Ich beneide dich wirklich. Also London war ich 2000, vor genau 10 Jahren war ich das letzte Mal in London, glaube ich.
Ja, ich war das letzte Mal 2015, also auch schon wieder 8 Jahre her.
Ja. Ja. Sehr schön, das ist eine tolle Stadt. Also ihr habt da echt was Schönes geplant.
Ja, ich freue mich auch schon voll drauf. Gucken wir mal. Ja. Lass uns anfangen mit dem Thema, was, ich weiß gar nicht, von wem das kam.
Ich kann es mir auch, ich glaube, wir haben ein bisschen Brainstorming betrieben und sind dann irgendwie auf das Thema gestoßen. Es ist uns beiden, wahrscheinlich dir noch mehr eine Herzensangelegenheit, sage ich jetzt mal, als mir, weil ich persönlich leider nicht so in dem Thema involviert bin wie du. Aber um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, es geht um den Weltblutspendetag, der jetzt bald ansteht. Und dann würde ich doch direkt mal einsteigen mit der Frage, Adi, wie bist denn du damals zum Blutspenden gekommen? Weißt du das noch?
Ja, und zwar wurde ich 18. Und ich weiß nicht, als du 18 wurdest, wie das so war, aber ich hatte damals so gewisse Dinge, die wollte man einfach mal machen mit 18.
Ja.
So, mal mit dem Auto zur Schule fahren, weil man das jetzt endlich alleine konnte.
Ja.
solche Dinge. Und irgendwie hat da auch das Blutspenden stand auf dieser Liste. Ich weiß gar nicht mehr genau, wieso.
Okay.
Ich habe dann noch gewartet, bis zwei andere Freundinnen auch 18 wurden, bis wir das dann halt alle durften. Gut, dann war ich ehrlich gesagt schon knapp 19, aber noch 18. und dann haben wir uns einfach mal so einen Termin rausgesucht und haben gedacht so, ja, dann gehen wir da jetzt einfach mal hin.
Ja, voll cool.
Und dann waren wir Blutspenden. Wir hatten auch extra einen Fahrer mit, weil wir auch nicht wussten, so wie vertragen wir das so.
Ja.
Und dann war das erstmal, okay, haben wir jetzt gemacht. Und so kam, es war so ein bisschen in Vergessenheit geraten, sag ich mal. Mhm. Und dann war so 1-2 Jahre Pause bei mir und dann habe ich irgendwie mal wieder Werbung gesehen oder bekommen oder so und dachte, naja, eigentlich könntest du es ja wieder machen. Also warum denn nicht? Und seitdem mache ich das eigentlich sehr regelmäßig. Also es gibt Jahre, da schaffe ich es häufiger, dann wieder Jahre nicht so häufig. Aber ich glaube so, wenn ich die letzten 6-7 Jahre nehme, waren es so im Durchschnitt wahrscheinlich 2-mal pro Jahr.
Okay,
ja. Also bis du halt wieder darfst nach so einer Spende, ja irgendwie so circa 3 Monate rum. Ja, und dann wartest du, bis ein Termin passt, bis wieder ein Termin gibt, der bei dir so in den Kalender reinpasst. Ja. Und machst es ja dann auch nicht, wenn du danach irgendwie zum Sport willst oder so. Deswegen dauert es dann meistens noch mal ein paar Wochen, bis man denkt, ah ja, den Termin nehme ich.
Ja.
Und genau, deswegen sind so im Schnitt wahrscheinlich 2-mal pro Jahr. Während Corona war das Ganze ja auch noch mal ein bisschen komplizierter.
Richtig, ja.
Seitdem hat sich da auch ein bisschen was verändert. Genau. Aber so mache ich das.
Voll cool. Also ich finde das bemerkenswert. Du hast ja deinen Blutspendeausweis hier auch mal vorhin rausgeholt.
Ja, ich habe gedacht, ich zeige dir den einfach mal.
Ja, sehr, sehr gerne, weil ich habe noch, also ich habe ja leider keinen, aber zeig gerne mal, was da alles so drinne steht und wie der so aussieht.
Ja, also der Blutspendeausweis an sich ist eigentlich nur so eine Checkkarte. Steht drauf Blutspendeausweis, Deutsches Rotes Kreuz.
Und deine Blutgruppe steht auch drauf.
Ja, also cool. Name, mein Geburtsdatum, Spendernummer und vor allen Dingen meine Blutgruppe inklusive Rhesusfaktor.
Oh wow.
Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die immer bei mir habe.
Falls mal was passiert.
Wenn die das finden, wissen sie schon mal, was ich für ein Blut brauche.
Das ist schon gut.
Und man muss nicht extra nochmal analysieren, was kriege ich, was brauche ich für eine Blutspende.
Ja.
Genau, und das Ganze steckt hier in so einem Zusatznachweisheft. Da kriegst du jedes Mal, wenn du kommst, so ein Bapper reingeklebt, dass du da warst.
Ah, okay, alles klar.
Die ersten zwei Mal habe ich irgendwie keinen Bapper gekriegt. Und jetzt das letzte Mal war ich am 20.02. und das war meine 16. Spende.
Boah, krass. Das kann sich sehen lassen schon mal, würde ich sagen.
Ja, du kriegst auch, wenn du so runde Zahlen voll machst, kriegst auch Geschenke zugeschickt.
Ach, süß. Was hast du da schon bekommen bei der 10 dann? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, und zwar habe ich so eine kleine Erste-Hilfe-Tasche bekommen. So mit Pflastern und Verbandszeug und so weiter. Steht drauf für Sport und Urlaub und so. Das ist immer das Ding, weil ich jetzt auch einpacke, wenn ich in Urlaub fliege.
Cool, ja.
Oder fahre. Genau, und ansonsten kann ich mich erinnern, gab es früher oft nach so Spendeterminen so DRK-Merch.
Ja, ja, also kann ich mir vorstellen.
Ich habe eine DRK-Grillzange.
Nice.
Und ich weiß, was habe ich denn noch bekommen? Ja, so ein Schlüsselanhänger und so ein Schlüsselband halt, ne? Oder so. Halt so als kleines Geschenk.
Ja.
Kriegst du ab und zu noch. Deswegen, mal gucken, jetzt noch 4 Spenden. Dann ist die 20 voll, dann, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen dreist zu sagen, erwarte ich was, aber es würde mich nicht wundern, wenn dann wieder was kommt.
Ach, mega. Ja, sau cool, das mal zu sehen. Blutspenden finde ich persönlich ist super wichtig. Man weiß nie, wann man es selber auch mal gebrauchen kann und ich denke immer, das ist ja jetzt für einen selbst nicht so dermaßen viel Arbeit. Du musst dir einen Termin machen, gehst dann dahin, lässt die da das Blut abzapfen und damit können die Menschenleben retten. Deswegen kommt es auf so Leute wie dich an, dass das auch halt weiterhin gegeben ist, dass auch unsere Vorräte gegeben sind, weil wir wissen alle, im Sommer wird es immer ein bisschen weniger, weil gutes Wetter und Menschen machen dann doch lieber ein bisschen was anderes.
Schon allein, weil du da die Urlaubssaison ist.
Das auch, genau. Ja. Und dann hast du die ganzen Feiertage etc. Aber wir hatten das große Glück, wir haben einen Interviewpartner für uns finden können. Den lieben Herrn Beck, lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Der ist Pressesprecher beim DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Und der hat sich die Zeit genommen, mit uns mal ein bisschen zu quatschen. Und uns eine der brennendsten Fragen zu beantworten, die uns auf der Seele lagen. Und ich würde sagen, wir starten mal. Und ich habe zu Anfang ihn mal gefragt, wie man sich denn so eine Blutspende eigentlich vorstellen darf. Denn für mich, ich persönlich darf kein Blut spenden. Und als Laien war das dann natürlich doch mal interessant zu wissen, wie ist der Ablauf, worauf muss ich achten, etc. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein.
Hören wir einfach mal rein, was er uns so zu berichten hat.
Herr Weck, für mich als Laien, wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, ich habe noch nie Blut gespendet aus diversen Gründen. Wie darf ich mir das denn vorstellen? Wie läuft so eine Blutspende ab?
Naja, eine Blutspende ist gar nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt. Ich kann verstehen, dass man Ressentiments hat, wenn man es noch nie getan hat und sich Gedanken macht, was wird passieren. Deshalb einfach mal hingehen und gucken.
Ja.
Sie werden sich wundern, das sind keine Pfleger in weißer Kleidung, die Spender und Spenderinnen auf dem Bett festhalten, sondern da herrscht gute Stimmung, weil die Spender und Spenderinnen machen das ja freiwillig und die haben sich das überlegt. Also hingehen und was passiert dann? Sie müssen einen Fragebogen zum Gesundheitszustand ausfüllen. Sollen Sie Medikamente nehmen, bringen Sie die Namen der Medikamente mit. Lustig ist immer, wenn ein Spender kommt und sagt, Herr Doktor, ich weiß nicht, das sind kleine Rote. also die Namen der Medikamente. Und wir fragen sie nach Vorerkrankungen, mhm. wir fragen sie nach Medikationen, wir fragen sie auch kuriose Dinge wie, wo waren sie zuletzt im Urlaub? Mhm. Weil mit diesem ärztlichen Vorgespräch müssen wir eins ganz sicher entscheiden. Gehen wir davon aus, dass sie die Blutspende gut vertragen. Mhm. Und nur dann kommen sie aufs Spendebett.
Ja.
Wenn wir nicht sicher sind, dann verabschieden wir uns in Dankbarkeit mhm. für den guten Willen.
Ja.
Wenn jetzt in dem Gespräch sich herausstellt, dass sie spenden dürfen,
ja.
und wir machen ein paar kleine Tests, das ist also einmal, wir messen die Temperatur, mhm. um eine Infektion auszuschließen. Wir messen den Bluteisengehalt,
ja.
den HB-Gehalt, um zu sehen, haben sie auch genug von dem wertvollen Blut dabei.
ja.
Das ist übrigens der Hauptgrund, warum wir Personen zurückstellen.
Okay.
Weil eben der Bluteisengehalt zu gering ist. Gerade bei Frauen kommt es oft vor, die mhm. auch vielleicht noch leichtgewichtig sind.
Ja.
Gut, das ist kein böser Wille, sondern da geht es nur um die Sicherheit der Spenderinnen und des Spenders.
Ja.
Und das Zweite ist, die Befragung dient dazu festzustellen, gibt es ein Risiko bei der Übertragung der Blutspende auf den mhm. Patienten?
Ja.
Also hat derjenige in den letzten oder diejenige in den letzten 4 Wochen ein Medikament genommen, mhm. Antibiotikum zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja im Blut noch vorhanden, würde mit übertragen und kann zu anaphylaktischen Reaktionen führen.
Ja.
Und das muss man ernst nehmen und deshalb sagen wir entweder, Sie können niemals spenden aufgrund mhm. Ihrer Vorerkrankung. Also wenn jemand einen Herzinfarkt hat, einen Apoplex oder so,
ja.
Den werden wir nicht spenden lassen, weil da ist uns das Risiko zu hoch. Oder
verständlich.
Sie nehmen ein Medikament, insulinpflichtige Diabetiker, mhm. das würde mit übertragen und das wollen wir nicht. Also Blutspende muss sicher sein für mhm. Spender, Spenderin und Patient und Patientin.
Ja.
Also alles ist gut gegangen. Sie
ja.
dürfen, sie finden sich auf dem Bett wieder.
Ja.
Man spendet im Liegen, man spendet einen halben Liter Blut.
Okay.
Wir benutzen dazu sterile Einwegsysteme.
Mhm.
Also derselbe hygienische Standard, der auch im Krankenhaus in der ärztlichen Praxis gilt, gilt auch für uns.
Mhm.
Das Blut entnimmt Ihnen ein hauptamtlicher Mitarbeiter, eine hauptamtliche Mitarbeiterin des Blutspendedienstes,
ja.
speziell trainierte Kräfte, die das können. Wenn wir auch sonst sehr starke Unterstützung vom Ehrenamt haben, des Roten Kreuzes,
ja.
an die Haut des Spenders, lassen wir nur jemanden, wo wir sagen, das, ja, der kann
passt.
Es oder sie kann es.
Ja.
Sind in der Regel examinierte Krankenpflegekräfte, Kräftinnen, mhm. Rettungsassistenten, Rettungsassistentinnen, also Personen, die dazu eine Beziehung haben und die werden von uns trainiert.
Ja.
Also da muss man keine Angst haben, man liegt auf dem Bett. Die Einstichstelle wird desinfiziert und mhm. dann wird eben in die Vene, in der Armbeuge eingestochen,
ja.
weil das ist am größten. Und das ist gar nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. die meisten Spender sagen immer, das Unangenehmste an der Blutspende ist der Pieks in den Finger.
Ja.
Warum machen wir das?
Ja.
Wir wollen ja den Bluteisengehalt bestimmen.
Richtig.
Und da braucht man Tropfen Blut.
Ja.
Und das macht man aus der Fingerkuppe. Die Fingerkuppe hat halt viele feine Nervenenden für den Tastsinn.
Mhm, ja.
Und deshalb empfinden das die meisten
ne? ja.
als unangenehmer, wie die Funktion in der Armbeuge. Da sind nicht so viele freie
ja.
Nervenendigungen, weil keiner tastet mit der Armbeuge.
Nee.
also, auch das haben sie überstanden.
Mhm.
Dann entnehmen wir zuerst 4 Röhrchen Blut.
Mhm.
Für die Untersuchung. Jede Blutspende wird immer wieder untersucht.
Ja.
Egal, ob es die erste ist oder die 100.
Mhm.
Immer wieder geht der komplette Mechanismus von vorne los.
Auf was wird dann da genau getestet? Wenn Sie quasi sagen, Sie haben dann 4 Röhrchen und auf welche Krankheiten wird man dann da getestet, bevor man überhaupt dann eine eigentliche Blutspende abgeben darf?
Also die Blutspende wird eh abgegeben.
Mhm.
Und diese Röhrchen gehen ins Labor.
Okay.
Zum einen bestimmen wir immer wieder die Blutgruppe. Jetzt
mhm.
können wir sagen, die habt ihr doch schon 10-mal bestimmt oder 20-mal. Nein, einfach auch, um Verwechslungen auszuschließen.
Ja.
Ja, es kann ja passiert sein, dass untereinander die Spender ihre Kästchen und Beutel und so weiter vertauscht haben, weil sie im Moment warten mussten ja. und so weiter. Das wäre ein Risiko und deshalb untersuchen wir die Blutgruppe, außer dass wir auch immer wieder fragen, sind Sie die Frau Müller geboren am oder sagen Sie nochmal Ihr Geburtsdatum?
Ja.
Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, ist in dem Beutel auch das, was wir erwarten.
Richtig, so, ja.
Und untersucht wird auf mit dem Blut übertragbare Krankheiten, Hepatitis zum Beispiel, okay. HIV selbstverständlich
ja.
und noch einige Dinge, die gar nicht so bekannt sind, Zytomegalie und so weiter. Mhm. Und da bekommt der Spender, die Spenderin ja auch Nachricht, wenn irgendwas wäre, wo wir sagen, das gefällt uns nicht.
Ja.
Wir werden ihr Blut nicht verwenden.
Mhm.
Aber gehen Sie mal zu Ihrem Hausarzt, lassen Sie es mal gegenchecken.
Ja.
Und da kommen wir gleich noch dazu, vielleicht sollten wir auch noch drüber reden, was hat man eigentlich von der Blutspende?
Stimmt.
Aber jetzt bringen wir den Prozess erst kurz an.
Genau, wir gehen also weiter.
Die Blutspende dauert in der Regel 5 bis 10 Minuten, der reine Vorgang.
Okay.
Und dann ist der halbe Liter im Beutel, die Röhrchen sind voll.
Ja.
Dann werden sie abgenabelt. es gibt einen sterilen Verband.
Mhm.
Und dann bitten wir sie nochmal 10 Minuten zu ruhen.
Ja.
Damit der Kreislauf Zeit hat, sich nachzuregulieren.
Okay.
Und ich mache seit weit über 30 Jahren. Bisher sind alle Leute auf eigenen Füßen wieder gegangen.
Gut, das ist beruhigend.
Ja, also wie gesagt, wir lassen sie nur Blut spenden, wenn wir den Eindruck haben, dass sie es auch gut vertragen werden.
Mm, ja.
Wir machen da kein Experiment, auch wenn Blut noch so knapp ist.
Ja.
Ist ganz wichtig. So, sie gehen nach Hause, sie werden vom Roten Kreuz noch ein bisschen gepflegt und verköstigt.
Mhm.
Und nach 3 bis 4 Wochen, wenn sie es zum ersten Mal gespendet haben, bekommen sie den Blutspendeausweis.
Ja.
Dann haben sie auch ein anerkanntes Dokument über ihre Blutgruppe.
Okay.
Weil das bekommen sie eigentlich nur kostenfrei bei der Blutspende oder als Frau, wenn sie schwanger werden.
Stimmt, richtig, ja.
Also auch das ist ein kleiner Service. Sie kennen dann ihre Blutgruppe.
Mhm.
Mhm. So, und dann warten wir eine gewisse Karenzzeit ab und wenn der nächste Termin an Ihrem Ort ist, dann schicken wir Ihnen eine E-Mail oder einen Brief,
ja.
je nachdem, für was Sie sich entschieden haben und sagen, es ist wieder Blutspendetermin,
ja.
Sie dürften wieder spenden, besuchen Sie uns doch einfach mal bitte.
Sehr gut.
Ja.
Decken sich so seine Ansichten, so wie so das abläuft, genauso mit deinem, wie du das wahrgenommen hast, also mit Blutspende?
Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze hat sich in den letzten Jahren durch Corona auch nochmal echt verändert.
Mhm.
Du musstest damals einfach noch keine Termine machen.
Das ist krass.
Sondern du bist halt einfach, du hast gesehen, okay, dann und dann ist Blutspende, da sind die im Bürgerhaus XY und dann bist
ja.
du einfach hin. Und das ist auch ein Punkt, warum ich letzte Woche oder so nicht Blutspenden war.
Ach krass, okay.
Ich hatte eigentlich, also Ich wusste halt nicht, okay, schaffe ich es, deswegen hatte ich keinen Termin gebucht.
Mm, ja.
Jetzt hast du halt wirklich nur so feste Zeitslots, wann du dann auch da sein musst.
Ja.
Die sind dann auch auf, keine Ahnung, 5 oder 10 Leuten oder so beschränkt.
Ja.
Das heißt, wenn du nicht schnell genug bist, dann sind die Zeitslots halt so die typische Zeit nach der Arbeit, dann sind die vielleicht auch einfach weg.
Richtig, ja.
So, und du kannst nicht mehr spontan hingehen. Das ist ein bisschen... Ja. Doof. Ich weiß, ich habe mich mit den Leuten vor Ort auch schon mal unterhalten, dass die das so eigentlich besser finden. Und wenn du einen Termin hast, ist es auch eigentlich angenehmer, weil du nicht mehr so lange anstehst.
Ja.
Du wartest nicht mehr so lange. Und es ist schon ein bisschen planbarer geworden dadurch. Trotzdem vermisse ich das manchmal, so diese Vor-Corona-Zeit.
Mhm.
Gerade was das Essen angeht. Also es gab immer so bestimmte Spendeorte, sage ich mal, die schon dafür bekannt waren, dass es danach immer richtig gut zu essen gab.
Ja.
Also hier der eine Stadtteil.
Ja.
Wenn du da in die Turnhalle gegangen bist zum Blutspenden, da hast du danach ein richtig geiles Abendessen bekommen.
Nice.
Also wirklich, da hast du auch schon mal kartoffelfrei mit Schnitzel gekriegt.
Boah, krass.
Ja, richtig gut. Jetzt nicht so Turnhallenessen, sage ich
ja.
mal. Und du kamst danach halt immer mit Leuten irgendwie ins Gespräch. Du gehst ja meistens, gehst du ja alleine hin oder
ja.
so. Und setzt dich dann auch immer zu Leuten, die auch alleine da sind. Und
ja.
Daraus sind immer sehr interessante Gespräche entstanden. Die Standardfrage unter Blutspenden ist, und die wievielte ist es bei dir?
Sehr geil.
Und teilweise hat man so interessante Menschen kennengelernt. Ich hatte eine Frau, die war irgendwo in den 60ern oder so.
Okay.
Und hat dann auch extra mal gefragt, so, ja, wie lange darf ich denn noch spenden oder so, weil die wollte um in die 100. Spende vollkriegen.
Die 100. Ach du meine Güte.
Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt schon bei 16 bin.
Ja, gut.
Ich bin Ende 20, also
ist ja, schon stimmt machbar. Eigentlich, ja, aber trotzdem, da bist du wirklich sehr rigoros und sagst,
sehr
ich
regelmäßig.
Mach das. Also
ja, ich meine, gerade als Frau fällst du ja dann nochmal eine Zeit lang aus, wenn du genau. schwanger bist, wenn du stillst und so weiter. Also hast als Frau, schaffst du es weniger als Männer. Mhm. Aber ja, so kommst du dann ins Gespräch.
Krass.
Und das ist jetzt seit Corona ist das einfach nicht mehr. So, meistens kriegst du jetzt so eine Tüte mit ein paar
Snacks. Die habe ich gesehen, die habe ich
so
nämlich auch gesehen, ja.
Mit so ein paar Snacks, eine Tafel Schokolade und einem Apfel.
Chips
oder,
waren auch da drin, zumindest in der, die ich gesehen habe.
Ja, ist immer so ein bisschen, was die gerade auch mithaben.
Ja.
Aber es ist nicht mehr dieses, man sitzt zusammen und redet und bleibt manchmal noch eine halbe Stunde länger als gedacht.
Ja.
Das
ja.
gibt's nicht mehr.
Wie viele Sitzplätze gibt's da an dem Standort, wo du normalerweise hingehst? Weil ich weiß, jetzt beim DRK Blutspendedienst in Frankfurt waren es, glaube ich, 8 Plätze, die da waren, die quasi zeitgleich theoretisch besetzt werden könnten.
Also das ist auch wieder ganz unterschiedlich, je
okay.
nachdem, wo du hingehst. Und ich okay. gehe auch nicht immer nur zu einem Standort, sondern ich habe allein hier so 3 bis 4, wo ich dann immer
Ach,
gucke,
krass, okay.
ob die Termine passen, weil sonst wartest du ja ewig, bis ein Termin
das stimmt,
mit deinem Kalender ja. synchronisiert.
Ja.
Und da sind es meist mehr als 8 Plätze, glaube ich, die da sind.
Okay.
Es sind mehr 10 oder 12. Es gibt auch hier jeden Sommer eine sehr, sehr große Aktion im Kurhaus.
Ach nee, okay.
Und da kriegen zum Beispiel alle Blutspender an dem Tag eine 2 Stunden Gutscheinkarte für die Therme.
Oh, wie schön.
Ja.
Okay.
Und dann kannst du 2 Stunden in die Therme gehen als Dankeschön.
Ich finde es halt irgendwie schade, dass du so Anreize schaffen musst. Also so schön das ist, ne? Ich meine, wer freut sich nicht über so einen Gutschein für 2 Stunden Therme? Aber dass du Anreize schaffen musst, dass die Leute wirklich dann auch bei dieser Aktion halt teilnehmen. Weißt du, dass du irgendwas triggern musst, dass die halt kommen. Weil, ja... Also und ich finde es ja gut, dass sie es im Sommer machen, wo sie eh sagen, da ist irgendwie so Sommerloch und da kommen nicht so viele. Aber ja, finde ich trotzdem schade irgendwie, ne?
Ja, aber es ist halt wirklich schon so eine Attraktion. Das ist dann auch ein Termin, der samstags ist, der auch den ganzen Tag geht.
Mhm.
Nicht nur 3-4 Stunden irgendwie am Nachmittagabend.
Ja.
Da kommen schon, also ich hatte mal gefragt, das sind sehr, sehr viele Liter Blut, die da dann einfach zusammenkommen an dem
ja.
Tag. Und ich schätze einfach mal, dass der Therme hier nicht so krass wehtut.
Das glaube ich jetzt mal auch, ja.
Oder die werden halt noch von anderen Sachen gesponsert oder irgendwie so machen Hälfte, Hälfte, was weiß
ja.
ich. Aber ja, ach, ist schon okay.
Ja, also...
Früher gab's Geld.
Das ist noch krasser eigentlich. Was gab es da? 25 Euro oder sowas, habe ich mal gehört. Hätte es
Mark wahrscheinlich.
Mark oder Mark.
Ich glaube, das gab es auch noch später zu Euro-Zeiten.
Ja.
Aber ganz früher gab es halt Geld dafür sogar.
Das
und für manche Dinge gibt es, glaube ich, immer noch Geld.
Echt?
Wenn du spendest. Ja, ja.
Okay.
Oder halt bei anderen Trägern.
Ja.
Das ist ja jetzt auch nur das Deutsche Rote Kreuz.
Mhm.
Es gibt ja andere Träger, die auch Blutspenden organisieren, zum Beispiel viele Kliniken, die versuchen, sich dadurch selbst zu versorgen.
Ja.
Die müssen, sage ich mal, stehen ja so ein bisschen dann in Konkurrenz zum DRK, wenn man so will.
Ja.
Kann gut sein, weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass die auch mit Geld werben.
Kann natürlich sein.
Und dass diese Blutspende, wenn sie die direkt bezahlen, vielleicht günstiger ist, als wenn sie die zukaufen würden.
Ja. Ich muss sagen, der Herr Weck war ja dann so lieb gewesen und hatte uns auch nochmal in den eigentlichen Blutspenderaum dann mitgenommen, wo dann halt auch so Empfang ist und wo die Stühle dann sind mit der Maschine an sich. Ich fand das sehr bemerkenswert. Also ich finde es ein bisschen schade, dass ich selbst nicht spenden darf, weil ich alleine, wie er hat es im Interview so schön gesagt, mit stolz geschwellter Brust, das ist vielleicht so, weißt du, so, dass man da rausgeht einfach, weil man weiß, okay, man kann mit seiner Blutspende tatsächlich was bewirken oder verändern. Genau, und auf die genauen Vorerkrankungen habe ich ihn in unserem Interview ebenfalls mal drauf angesprochen, weil das ja doch ein Thema ist, wer darf überhaupt spenden, wie oft darf man spenden, mit welchen Vorerkrankungen, und da ist er dann für uns auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingegangen und hat mal die Infos zur Verfügung gestellt. Wie ist das denn, wie oft darf man denn spenden? Also gibt es da einen gewissen Zeitraum, den man wieder abwarten muss nach der letzten Spende?
Zwischen zwei Blutspenden müssen zwingend 56 Tage Abstand eingehalten werden. Aber maximal innerhalb von 12 Monaten dürfen Frauen 4-mal, Männer 6-mal.
Okay, alles klar.
Weil Männer haben in der Regel einen höheren Bluteisengehalt. Frauen spenden ja auf natürliche Weise ab und an eine kleine Menge Blut. Also dementsprechend ist das verständlich und ist keine Diskriminierung unserer weiblichen Spender, sondern es geht um ihre Sicherheit.
Ja, richtig. Wir hatten ja jetzt eben schon mal kurz angeschnitten, dass nicht jeder als Spender in Frage kommt. Wenn man jetzt von den Vorerkrankungen ausgeht, also welche Vorerkrankungen lassen einen da automatisch als Spender ausscheiden? Kann man das so pauschalisiert sagen, wer da rausfallen würde?
Ja, also es gibt ein paar Personen, wo ich sagen kann, das wird nichts werden mit uns. Das sind Personen, die eine bösartige Geschwulsterkrankung, also Krebs, überstanden haben.
Ja.
Auch wenn sie vollkommen wieder genesen sind.
Ja.
Dürfen nicht mehr spenden. Mhm. Personen, die eine massive Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten.
Ja.
Jemand, der einen Schlaganfall hatte, darf nicht spenden.
Mhm.
Jemand, der insulinpflichtiger Diabetiker ist, darf nicht spenden.
Okay.
Aber das ist alles kein Problem.
Mhm.
Wenn ein potenzieller Spender, eine potenzielle Spenderin unsicher ist, dann kann man einfach bei uns anrufen und kann sagen, ich würde gerne Blut spenden.
Mhm.
Glauben Sie, das geht? Weil.
Ja.
Und da gibt es eine kostenfreie Service-Hotline.
Ja.
0800 11 949 11.
Mhm.
Und da werden Sie geholfen.
Sehr gut. Das heißt, es gibt keine Ausrede zu sagen, ich kenne mich halt einfach nicht aus und deswegen gehe ich nicht Blut spenden, sondern es gibt immer eine Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was möglich ist und was halt nicht. Ne?
Mhm.
Wie ist es denn, ich weiß, es gab mal einen Mythos, der wurde zumindest mir erzählt, dass wenn man Tattoos hat, dass man dann nicht spenden darf. Ich glaube aber, es gibt nur eine gewisse Karenzzeit, in der man nicht spenden darf. Über welchen Zeitraum reden wir da?
Wir reden über 4 Monate.
Okay.
Weil wir wissen ja nie, unter welchen hygienischen Bedingungen ist das Tattoo gestochen worden.
Mhm. Ja.
Ist das in einer wirklich hygienisch funktionierenden Praxis gewesen oder keine Ahnung. Ja, es gibt ja Tattoos, die kann man sich auf irgendwelche Conventions stechen lassen.
Ja.
Dabei ist immer das Risiko, wenn im nichtmedizinischen Bereich unter die Haut gestochen wird, dass Krankheitserreger mit übertragen werden.
Mhm.
Wir denken da in erster Linie nicht nur an HIV, sondern vor allen Dingen an Hepatitis.
Mhm.
Und weil, obwohl wir die besten Tests der Welt einsetzen, um das zu detektieren, möchten wir trotzdem einen gewissen Abstand, damit wir sicher sind, ist da was passiert, dass wir es auch sicher nachweisen können.
Ja.
Weil es gibt immer, man nennt es ein diagnostisches Fenster.
Mhm.
Eine frische Ansteckung ist oftmals nicht 100% nachzuweisen.
Ja.
Und ich sag's mal salopp, wem es nach 4 Monaten noch gut geht, da ist auch nichts passiert.
Okay.
Trotzdem machen wir natürlich die Tests.
Ja, definitiv, ja. Wenn ich mich jetzt dazu entscheiden sollte, ich möchte Blut spenden, wie sieht es dann aus mit Terminfindung? Haben Sie eine Webseite, über die man das buchen kann? Muss ich anrufen? Wie läuft das Ganze dann ab?
Also wir haben natürlich eine Website, www.blutspende.de.
Mhm.
Dort gibt es ein Terminreservierungssystem. Sie geben einfach Ihre Postleitzahl zum Beispiel ein und dann bekommen Sie alle Termine in der Umgebung, und die Umgebung können Sie frei wählen.
Super.
Von 5 bis, was weiß ich, wie viele Kilometer.
Ja.
So viel Sie bereit sind, dann auch zu fahren.
Mhm.
Und wenn da ein Termin dabei ist, der Ihnen gefällt, dann klicken Sie den an.
Ja.
Und dann kommt eine Terminreservierungsseite.
Okay.
Und das ist mittlerweile obligat. Sie müssen einen Termin ausmachen,
mhm.
weil wir möchten schon wissen, wie viele Personen kommen zur Blutspende.
Klar.
Ja, damit wir auch das Personal und das Equipment entsprechend vorbereiten können. Mhm. Als ich hier anfing vor vielen Jahren, da hat man einen Blutspendetermin bekannt gegeben, hat einen Einladungsbrief geschickt. Und ja, als junger Referent stand ich dann in der Tür.
Ja.
Also manche Tage hat man dann jeden herbeigesehnt.
Ja.
Da kommt doch hoffentlich noch einer.
Okay.
Oder, wie sagt der Volksmund, der Teufel hat den Sack aufgemacht. Mhm. Und dann standen auf einmal 20 Leute an der Anmeldung und haben gesagt, okay, jetzt will ich auch noch euch Blut spenden und jetzt muss ich warten.
Okay.
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, mhm, haben wir dann ein Terminreservierungssystem eingeführt,
okay,
weil wir mussten ja damals auch sicherstellen, dass nicht mehr Leute auf dem Termin auflaufen, wie aus Abstandsregeln eigentlich vertretbar waren.
Ja.
Das war ein wunderbarer Testlauf und kurioserweise haben die meisten Spender gesagt, das war toll.
Bitte so weitermachen.
Genau, das ist genau das, was die Mehrheit der Spender gesagt hat.
Ja.
Wenige sagen, jetzt bin ich nicht mehr so flexibel, ich kann mich nicht mittags spontan entscheiden. Aber wir haben, und das war immer so einer der Negativpunkte bei der Blutspende, ich gehe dahin und dann warte ich hier eine Stunde, bis ich dran komme. Das haben wir damit eingeschränkt und deshalb diskutieren die Spender.
Ja.
Ja. Und sie gehen doch auch nicht zum Hausarzt, außer sie haben den Kopf unterm Arm
eben,
ohne einen Termin.
Eben, genau, ja. Über wie viele Terminslots reden wir daran an einem Tag, die da frei sind für Spender, um da hinzukommen, beziehungsweise um einen Termin auszumachen?
Also wir machen ja jeden Tag in Baden-Württemberg und Hessen ungefähr 20 Termine.
Okay.
100 die Woche, schön übers ganze Land verteilt.
Ja.
Wie viele Slots es gibt, das hängt ein bisschen ab von den Erfahrungen bei dem Termin. Es gibt Termine, da kommen 250 Spender.
Ja.
Da brauchen wir auch so viel.
Ja.
Und es gibt Termine, da kommen 80 Spender.
Okay.
Und das bedeutet natürlich auch eine ganz andere Menge an Equipment und Personal, was wir da hinschicken.
Mhm.
Ja, und das können wir viel besser jetzt vorbereiten. Wir haben für jeden genug zu essen.
Ja. Sehr gut.
Und es bleibt auch kein Essen übrig, was wir selber essen müssen.
Ja.
Nein, aber so kann man planen.
Ja.
So kann man arbeiten. Und wir wissen dann ja auch ungefähr, wie viel Blut werden wir in den nächsten Tagen bekommen. Und das ist ja wichtig für die Versorgung der Krankenhäuser.
Richtig.
Wir können ja nicht sagen, haben wir gerade nicht, sondern dann müssen wir gucken, wenn wir merken, es sind nicht genug Anmeldungen da.
Ja.
Dann werden wir den Spendern nochmal eine... Was hat neulich ein Spender gesagt? Sie haben mir eine Vorladung geschickt. Nein, 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 es war eine Einladung.
Ja,
ja, dann werden wir nochmal sagen, vielleicht haben Sie es noch nicht mitbekommen,
ja,
aber es ist gerade dringend und könnten Sie bitte kommen. Gerade Ihre Blutgruppe ist knapp.
Mhm.
Also das bietet uns ganz andere Möglichkeiten der Versorgung. Und es funktioniert gut.
Wir hatten ja jetzt schon gesagt, heute ist hier unglaublich gutes Wetter. Sie haben auch gemeint, es gibt eine Tendenz, dass es eine Zeit gibt im Jahr, wo mehr Spender theoretisch willig sind, zur Blutspende zu kommen, als andere im Jahr. Auf welche Zeiträume bezieht sich das genau?
Ja, also man hat oftmals den Eindruck, dass zu wenig Blut gespendet wird, weil es gibt temporäre Ereignisse, wo wir weniger Spender haben. Übers Jahr gesehen haben wir so viel Spenden, wie wir brauchen.
Mhm.
Manchmal müssen wir sogar ein bisschen Gas rausnehmen.
Ja.
Ja, also mein Job ist Gas und Bremse.
Ja.
Weil Blut ist ja nur sehr begrenzt haltbar, können wir auch gleich noch drüber reden. Und dementsprechend nützt auch nichts, wenn mehr Blut gespendet wird, als benötigt wird in den Krankenhäusern. So, wann wird es knapp? Heute ist schönes Wetter. Nach einem langen, langen, regnerischen, kalten, blöden Winter, wo man traurig am Fenster stand und hat zugeguckt, wie der Regen gegen das Fenster klatscht. Und jetzt endlich scheint die Sonne.
Ja.
Und da muss man doch mal gucken, wie sieht eigentlich der Kleingarten, der Vorgarten, der Biergarten aus? Oder das Moped muss geputzt
werden. Oder das Moped, genau.
Also ganz viele Dinge. Das heißt nicht, dass die Spender nicht spenden wollen, sondern sie sind einfach kurzzeitig abgelenkt.
Ja.
Und das passiert, wie gesagt, seit über 30 Jahren mache ich das. Passiert jedes Jahr. Immer im Frühjahr. Und da kommt noch ein zweites dazu. Gleichzeitig haben wir die Wochen mit den schönen, vielen Feiertagen.
Richtig.
Was uns ja freut. Und das wird genutzt, um dann auch jetzt endlich wieder Kurzurlaube zu machen. Und dann können wir schon sehen, dass wenn Donnerstag Feiertag ist, Mittwochabend sind dann schon die Termine schlechter besucht, weil man fährt ja weg. Richtig. Nach der Arbeit nix wie ab. Ja. Donnerstag sind die Spenderinnen nicht da. Freitag ist der Brückentag. Naja, da geht man gut einkaufen, weil das ist überall leer.
Richtig,
so
genau,
wie auch bei uns. Samstag, Sonntag ist auch nichts. Und Montag, wenn man Sonntagabend nach Hause kommen ist, dann wird die Wäsche gewaschen.
Richtig, so sieht's
also
aus.
Also ist man beschäftigt.
Ja.
So, und deshalb wissen wir, in diesen Wochen haben wir weniger Spenden. Und das, also zwei Effekte. Einmal diese Ferientage, die kennen wir ja schon, aber auch das Wetter.
Ja.
Wenn während der Feiertage schlechtes Wetter ist, haben wir kein Problem. Aber wenn beides zusammenkommt, ist halt übel. Aber keiner kann Ihnen vorhersagen, wann im nächsten Jahr der erste Tag mit 6 Stunden Sonnenschein dauert und 20 Grad ist. Wenn wir es wüssten, könnten wir uns da ein bisschen seelisch und moralisch darauf vorbereiten.
Ja.
So müssen wir reagieren.
Ja.
Aber momentan funktioniert es. Wir sind momentan in einer guten Versorgungssituation, was aber nicht heißt, dass man jetzt nicht mehr spenden gehen muss.
Nee, eben,
sondern
das
hält nur so lange an, wie es so gut weiter gespendet wird wie jetzt. Und da habe ich gar kein Bedenken, weil unsere Spender sind sehr tolle Menschen und sehr zuverlässig.
Sehr schön, das freut mich auf jeden Fall zu hören.
Ja, der liebe Herr Weck hat es ja eben gerade auch nochmal gesagt, dass man so dieses typische Sommerloch immer spürt. Und ich habe das auch gemerkt, dass ich jetzt für die letzten 2 Blutspendetermine unglaublich viel Werbung bekommen habe.
Ich jetzt?
Ja, ich habe also ständig E-Mails bekommen, wir brauchen Leute und so. Das war wirklich krass. Und da möchte ich dir noch was zeigen.
Okay.
Und zwar habe ich nicht nur einen Blutspendeausweis hier in Papierform, sondern wir sind ja voll digitalisiert in Deutschland.
Okay, heißt?
Ich habe auch die Blutspende-App.
Ach krass, okay.
Kriege ich gerade Werbung. Gutes tun und ein Jahresabo Biogemüse gewinnen. Interessant.
Okay.
Auch eine interessante
Aktion. Art zu werben.
Sehr nett. Und da siehst du halt auch nochmal genau.
Ach, da darfst du auch wieder. Ist dann quasi der Haken, ich darf wieder spenden.
Genau.
So, ne?
Also auch hier steht jetzt, ich habe 16 Mal Vollblut gespendet. Man kann ja auch noch andere Bestandteile spenden.
Ja.
Können wir gleich gern drüber reden. Und ich sehe vor allen Dingen wieder, wann ich wieder spenden darf. Und dann werden mir hier schon die nächsten Termine vorgeschlagen, die sozusagen in meiner Nähe sind.
Ach cool, okay.
Und
dann kannst du direkt
hierüber
reservieren sogar.
Kann ich auch reservieren. Und was ich persönlich sehr spannend finde, du hast hier so deine Statistiken sozusagen.
Okay.
Also ich habe 16 Mal Blut gespendet und damit habe ich bereits bis zu 48 Menschen geholfen.
Richtig, stimmt. Ich hatte mir das mal notiert gehabt, dass jede Blutspende wird in bis zu 3 Präparate aufgeteilt und hilft somit 3 Menschen.
Ja.
Richtig krass, ja.
Genau. Dann hast du hier sogar Mein Blut heißt der Punkt. Und das finde ich halt auch super interessant.
Ist das deine, sind das deine Eltern quasi oder ist das?
Also
okay.
Mein Blut, ich habe Blutgruppe A
mit
Rhesusfaktor positiv. Und dann sehe ich hier zum Beispiel, für welche Patienten mein Blut verwendet werden darf. Also
okay,
für A-positiv und für AB-positiv. Und gleichzeitig sehe ich, von welchen Menschen ich Blutkonserven bekommen könnte.
Ach krass, okay.
Von A und von 0, weil die dürfen ja irgendwie alle spenden. Und das sind ungefähr 84% der Spender.
Oh krass.
Also ich habe auch so eine richtige Blutgruppe, die jeder hat. Das ist schon nicht schlecht.
Ja.
also hier, 37% der Bevölkerung hat meine Blutgruppe.
Krass, okay.
Also hast in der App eben auch so ein bisschen Hintergrundwissen. Und also allgemein Rhesusfaktor positiv ist sehr viel häufiger als negativ, wie du siehst.
Ja.
A-positiv ist die häufigste. Dann kommt Null-positiv, B-positiv, dann AB-positiv.
Ja.
Und dann kommen hier die ganzen, bei Negativen hast du auch gleiche Reihenfolge, A, Null, B, AB.
Aber
und wirklich so AB-negativ haben halt gerade mal 1% der Bevölkerung.
Boah, das ist krass.
Ja. Was hast du denn für eine Blutgruppe?
Ich,
weißt du das?
Also ich kann dir sagen, meine Mom ist B-positiv, meine ich. Und mein Dad hat Blutgruppe 0, aber da kann ich dir nicht sagen, ob es positiv oder negativ ist. Und ich glaube, weil 0 ja rezessiv ist, habe ich B B-positiv wahrscheinlich.
Aber es wird nie irgendwie mal bestimmt.
Das steht im Mutterpass anscheinend.
Ja, ja, genau.
Aber da müsste ich meine Mama mal fragen, wo der Mutterpass ist und dass sie mal nachguckt, weil...
Dann frag das mal.
Ich weiß es tatsächlich nicht auswendig. Also ich würde sagen, es ist B-positiv, aber zu 100% bin ich mir da nicht so sicher. Deswegen umso wichtiger, dass man für den Ernstfall Bescheid weiß. Und ich meine, bei dir ist es praktisch. Ich meine, so einen Ausweis zu haben, ne, wo man direkt als Arzt sehen kann, hey, sie hat das und das, dafür brauchen wir das und das. Und dann kannst du viel schneller halt agieren, als wenn du erst nochmal auf eine Analyse halt warten musst. Ne?
Ja, oder du kriegst halt eine Blutspende von den Nuller-Leuten.
Die jedem spenden können,
aber die sind halt dadurch auch super wertvoll.
Total, ja. Das ist, glaube ich, mein Dad meinte nämlich, er kann zwar jedem spenden, aber er kann nicht von jedem gespendet bekommen.
Nein, er kann null von den Nullern, glaube ich, dann empfangen. Also ja. Das ist halt so ein bisschen...
Das ist schon krass.
Das ist schon doof.
Ja.
Deswegen umso besser, wenn man die eigene Blutgruppe kennt.
Ja, ich fand das so so spannend. Ich hatte noch mal ein bisschen recherchiert gehabt, dass unsere Blutzellen sich ja innerhalb von 2 Wochen in unserem Körper erneuern. Und der Ausgleich, das Eisenverlust, deswegen waren wir ja bei dem Thema so Frauen und Männer, ne? Das dauert 2 Monate, bei Frauen länger wegen der Menstruation. Und was ja auch wichtig ist, Blutzellen werden ja vor allem im Knochenmark gebildet. Das heißt, die reifen dort an. Und ich fand einfach dieses ganze Konzept so von wie sind wir im Körper aufgebaut, wo kommt das eigentlich alles her, die Blutzellen. Und was ich auch spannend fand, war, dass Herr Weckmann auch nochmal gesagt hat, woraus unser Blut, was wir eigentlich spenden, dann besteht. Weil es ist ja nicht nur das reine Blut, sondern wir haben ja noch Blutplasma, Thrombozyten etc. Und
Leukozyten, Thrombozyten, Erythrozyten, Blutplasma.
Ja, genau. Gut, dass du das
aber
weißt.
Aber hören wir doch einfach mal rein, weil Herr Weck kann das sehr viel besser erklären als ich.
Genau. Sie hatten es eben jetzt schon angesprochen, die Haltbarkeit des Blutes, wenn ich gespendet habe. Wie lang ist mein Blut dann haltbar und kann dann auch an den Empfänger weitergegeben werden?
Also Blut wird nicht transfundiert, wie Sie es spenden. Das nennt man Vollblut.
Ja.
Einen halben Liter Blut, wie in Ihrem Körper zirkuliert, sondern es wird aufgeteilt in 3 Bestandteile.
Mhm.
Man muss die aufteilen, weil die haben ganz unterschiedliche Anforderungen an die Lagerung.
Ja.
Die Menge des Blutes, das wir entgegennehmen täglich,
ja,
oder die Anzahl der Blutspenden, wird bestimmt durch den Bedarf an Erythrozytenkonzentrate. Das sind rote Blutkörperchen.
Ja.
Die sind für den Sauerstofftransport oder den Gasaustausch im Körper zuständig.
Mhm.
Die halten nur 42 Tage.
Okay.
Das mag jetzt viel klingen, aber so
ist
viel
aber
ist
es. Ist aber auch schnell wieder rum, ne? Ja.
Es sind schnell rum. Also Erythrozytenkonzentrate. Dann haben wir aber Thrombozytenkonzentrate. Mhm. Erythrozytenkonzentrate, Entschuldigung, habe ich vergessen. Die muss man bei Kühlschranktemperatur lagern.
Okay.
Also ungefähr plus 4 Grad.
Ja.
Thrombozyten sind zwingend notwendig für die Versorgung, zum Beispiel von Krebspatienten, die in der Chemotherapie unterliegen.
Ja.
Thrombozyten sind die Blutplättchen für die Blutgerinnung.
Ja.
Und die halten auch bei Ihnen und bei mir nur 10 Tage.
Mhm.
Die werden ständig erneuert.
Ja.
Und wenn jemand eine Chemotherapie unterliegt, dann ist diese Bildung zum Beispiel gestört.
Ja.
Und die Patienten, Patientinnen würden verbluten ohne äußeren Anlass.
Ja.
Wenn wir das nicht mit gespendeten Thrombozyten substituieren.
Mhm.
Und die halten nur 4 Tage.
Mhm.
Also 4 Tage Haltbarkeit heißt für uns, 1 Tag brauchen wir es, um entnehmen zu untersuchen.
Ja.
Und 1 Tag brauchen wir dann schon wieder im Vorlauf für den nächsten.
Richtig.
Wir können maximal 2 Tage ohne Blutspendetermin überstehen.
Mhm.
Deshalb Weihnachten, Ostern zählt alles nicht.
Bei keine Ausrede, nicht hinzugehen.
Ja. Wir schreiben ja dann auch die Spende an.
Ja.
Und an Weihnachten gibt es dann auch immer ein kleines Goodie und sagen, wenn du kommst, wir wissen, es ist halt schwierig,
ja,
aber wir brauchen dich dringend. Da gibt es schon mal den einen oder andere Spender, Spenderin, die dann anrufen und sagt, habt ihr euch da nicht verschrieben?
Ist doch Weihnachten. Das Feiertag.
Ja, nein. Also das ist zwingend notwendig. Thrombozyten ist ganz wichtig.
Mhm.
Deshalb machen wir jetzt auch wieder über Ostern, über Pfingsten, machen wir immer Termine. Und das dritte ist das Blutplasma.
Ja.
Das ist, ich nenne es mal salopp, Mineralwasser des Körpers. Mhm. Es enthält keine lebenden Zellen. Ja. Erythrozyten, Thrombos sind Zellen. Deshalb kann man das auch nicht einfrieren. Mhm. Da kriegen Sie das Erdbeerphänomen. Haben Sie schon mal Erdbeeren eingefroren? Klappt wunderbar, oder?
Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber jetzt weiß ich, dass es funktioniert. Beziehungsweise ich habe die gekauft, die gekauften gefrorenen Erdbeeren, ja.
Gut, also einfrieren geht, auftauen geht gar nicht.
Nee, das stimmt.
Was
da
passiert?
Sehr matschig.
Ja, die Zellwände gehen kaputt.
Ja.
Durch die Eiskristalle und dann haben sie nur noch Matsch.
Ja.
Und dann haben wir keine lebenden Produkte mehr. Also, das kann man nicht einfrieren. Mhm. Keine lebenden Zellen im Plasma, deshalb kann man das einfrieren. Mhm. Und auch 2 Jahre haltbar machen. Das ist also weniger das Problem.
Okay.
Das brauchen wir für Patienten, die einen Mangel an den Eiweißen zum Beispiel haben, für Blutgerinnung, Immunabwehr und so weiter und so fort. Also 3 Produkte, ganz unterschiedliche Lagerungsbedingungen. Mhm. Thrombozyten dürfen niemals gekühlt werden, die gehen sofort kaputt.
Okay.
Erythrozyten müssen gekühlt werden und Plasma wird eingefroren.
Okay.
So, und das Ganze funktioniert nur, man nennt es Hämotherapie nach Maß,
indem
man eine Blutspende in 3 Produkte aufteilt und die 3 Produkte können ganz unterschiedlichen Patienten zugutekommen. Das heißt, mit einer Spende können
kann man
Sie
3 Patienten
helfen. Mhm. Super, oder?
Richtig toll, ja, definitiv. Jetzt hatten wir leider, muss man ja sagen, die Corona-Pandemie. Wie hat sich denn da das Blutspendeverhalten verändert? Sind weniger Leute zum Blutspenden gekommen oder haben Sie jetzt auch, seitdem wieder die Lockerung natürlich eingetroffen sind, auch wieder einen Aufschwung gemerkt? Oder wie war da so das Verhältnis?
Sie werden es nicht glauben. Wir hatten im ersten Jahr der Pandemie unheimlich viele Spender.
Oh, okay.
Ja, wir waren auch, klar, wir haben uns Gedanken gemacht, was wird passieren.
Mhm.
Zwei Dinge haben den Blutverbrauch beeinflusst. Die Krankenhäuser hatten weniger Patienten, weil sie eben elektive Maßnahmen, also planbare, nicht lebensnotwendige Operationen verschoben haben.
Richtig, ja.
Die haben ja Intensivbetten für Corona-Patienten freigehalten. Also die Nachfrage war nicht ganz so hoch, aber die Bereitschaft der Bevölkerung war hoch.
Okay.
Wir hatten Erstspenderzahlen, also Spender, Spenderinnen, die zum ersten Mal spenden, die waren höher wie sonst.
Oh, krass, okay.
Ja, jetzt, also entweder gibt es 2 Dinge. Entweder die haben alle gesagt, es geht keiner spenden, jetzt tue ich es.
Jetzt tue ich es, genau.
Ja, ich greife die Gelegenheit beim Schopfen. Es gibt auch Leute, die haben gesagt, naja, die konnten ja nirgendwo anders hingehen, wenn sie mal in das Volk wollten. Nein, das, ich glaube wirklich schon, man sieht, wenn es notwendig ist und wenn es eng wird, kann man sehr viele Personen motivieren, sich für jemand anderen, und man kennt den Patienten, die Patientin gar nicht, aber zu engagieren. Das spüren wir auch nach großen Unglücken.
Mhm.
Ja, wenn ich weiß nicht, ob Sie sich noch entsinnen können an dieses massive ICE-Unglück.
Ja, ja.
Da kamen Spender, da muss man irgendwann mal sagen, jetzt ist Schluss.
Oh, okay.
Die wollten nicht mehr gehen, ohne Spende, weil die gesagt haben, jetzt will ich helfen.
Ja.
Das sieht man, die Motivation in der Bevölkerung ist da, die muss immer mal wieder ein bisschen, hochgeholt werden.
Ja.
Ich hoffe aber nicht, dass es weiterhin solche Unglücke gibt.
Ja.
Aber man sieht, die Bevölkerung ist zu motivieren, nur ganz ehrlich, das Blut, das geholfen hat bei den vielen Verletzten, bei dem ICE-Unglück, war von den Spendern, die vor 2 Tagen gespendet haben, weil das war untersucht und transfusionsfertig in den Lägern der DRK Blutspendedienste.
Richtig, so,
also nicht anlassbezogene Blutspende ist die wichtigste. Und da sind wir so dankbar. Und wir haben ja allein in Baden-Württemberg und Hessen 600.000 Spenden im Jahr, mehr sogar. Das kommt ja nicht von ungefähr.
Das ist eine enorme Anzahl,
2-3% der Einwohner dieser Bundesländer spenden Blut.
Mhm.
Das reicht eigentlich. Nur, wie schon vorhin gesagt, manchmal ist es temporär eben eng.
Ja. Wenn Sie jetzt sagen, manchmal ist es temporär ein bisschen eng. Sagen wir mal, wir haben jetzt die Situation, es liegt ein Mangel vor. Haben Sie da irgendwie Reserven, auf die Sie auch aus dem Ausland zurückgreifen können? Oder haben Sie da irgendwelche Kooperationen laufen?
Was wir tun können, ist, es gibt ja mehrere DRK-Blutspenderdienste, die auf Länderebene organisiert sind, dass wir uns untereinander austauschen.
Okay.
Also, wenn wir Sommerferien haben, hat vielleicht ein anderes Bundesland noch keine Sommerferien, da läuft es ein bisschen leichter.
Ja.
Aber wir haben gemerkt in letzter Zeit, wenn es bei uns nicht läuft, läuft es auch bei den Kollegen nicht unbedingt besser.
Okay.
Und das ist auch so bei den Kliniken, die eigene Blutbank betreiben. Also diese Engpässe, die ziehen sich durch, weil die Gründe, schönes Wetter,
ja,
die sind halt überall.
Ja.
Ja, also da gibt es keinen großen Austausch, sondern wir müssen sehen, dass wir den Bedarf dann decken.
Mhm.
Momentan haben wir ungefähr den Bedarf von 4 Tagen.
Okay.
Das klingt jetzt proper, aber das ist schnell aufgebraucht.
Klar.
Ja, und dementsprechend bitten wir dringend darum, dass weiterhin so Blut gespendet wird wie in letzter Zeit. Nicht nachlassen. Das ist ganz wichtig. Die Patienten, das ist die einzige Chance für viele Patienten.
Richtig.
Ja, also es ist ja auch zum Beispiel möglich, nur Blutplasma zu spenden.
Ja.
Genau, ich glaube, das darf man sogar häufiger machen, weil an sich gleichst du das ja aus, eigentlich nur durchs Wasser trinken.
Ja.
Das ist etwas, was die am Anfang immer ganz, ganz intensiv fragen.
Ja.
Wie viel hast du heute getrunken? Wann haben sie es zum letzten Mal gegessen? Und eigentlich geben sie dir immer dann für den ganzen Vorgang so eine Flasche Apfelsaftschorle mit.
Wenn echt du, jetzt?
Ja. Also da steht auch immer, stehen immer Getränke rum.
Okay.
Und eigentlich läufst du so da durch und hast immer dein Fläschchen dabei sozusagen, deinen halben Liter.
Sweet.
Und das ist meistens so Apfelsaft, weil du, also die meisten Leute können das Süße ja auch ganz schnell wegtrinken.
Richtig, ja.
Du hast gleich noch was, was den Blutzucker, sag ich mal, ein bisschen oben hält, dass du den nicht wegkippst.
Richtig, ja.
Und die können sicher sein, dass du wenigstens einen halben Liter schon vor Ort getrunken hast. Und
das stimmt, ja. Das war auch super spannend. Wir durften ja nochmal so ein bisschen behind the scenes gucken, wo dann halt das die Blutspenden gelagert worden sind. Aber auch dort, wo, ich meine, es war das Blutplasma, was so diese gelbliche Farbe hat und was dann immer hin und her geschwenkt wurde, weil das pausenlos in Bewegung sein muss. Und das war einfach super spannend. Also, Herr Weck, wenn Sie das hier hören, nochmal ganz, ganz lieben Dank, weil diese Einblicke hätten wir nicht so bekommen, hätten Sie uns da nicht hingeführt. Das war wirklich eine super Sache. Und wir waren dann auch in diesem Kühlraum, wo das Ganze halt gelagert wird. Und war einfach sehr, sehr beeindruckend. Und die Lager waren zumindest zu dem Zeitpunkt ganz gut gefüllt gewesen, was mir ein besseres Gefühl gegeben hat. Weißt du, auch wenn, weißt du, so, man weiß ja nie, wann mal irgendwas ist, ne, wann man mal drauf angewiesen ist. Deswegen, wenn man so diesen Gedanken hat, okay, die Lager sind relativ gut gefüllt, dann geht man vielleicht ein bisschen entspannter ans Leben dran, will ich mal sagen.
Ich weiß nicht, ob du so diese Sprüche kennst, aber ich habe die so von früher so im Kopf, so dieses, ach, die ganzen Blutspenden, die gehen doch gerade im Sommer nur an die Motorradfahrer, die bei waghalsigen Manövern dann sich irgendwas tun und dann werden die operiert und da gehen die ganzen Blutspenden hin.
Ja.
Aber das ist ja gar nicht so.
Nee, überhaupt nicht.
Und also, das war letztendlich auch ein Punkt, als ich dann angefangen habe, regelmäßiger zu gehen, weil man sich dann mal so ein bisschen informiert.
Mhm.
Einmal, was hat das Ganze so für mich?
Ja, genau.
Für Vorteile, für Auswirkungen und vor allen Dingen, ja, wem gebe ich da überhaupt was? Und was mir da vor allen Dingen im Kopf geblieben ist, sind Krebspatienten und Schwangere, beziehungsweise gebärende Frauen, die Kinder auf die Welt bringen.
Richtig,
und wir hatten es auch in der Familie einen Fall, da kam eine Tochter zur Welt, super süß, aber die Mutter hatte so krass viel Blut verloren, dass die auch noch ein paar Wochen danach immer wieder Blutkonserven gebraucht hat, um das überhaupt wieder aufzufüllen, weil dein Körper ja eh total geschwächt ist in der Situation und da passiert ja noch ganz viel anderes gleichzeitig in deinem Körper und dass man den wenigstens mit frischem Blut, sag ich mal, unterstützen kann. Und das ist eigentlich ein Punkt, denke ich mir so, für jeden doch die alten Sprüche im Kopf bitte zu vergessen und sich mal zu überlegen, wem man denn da das Blut eigentlich gibt.
Ja, zumal es kann jeden treffen. Also es kann in den alltäglichsten Situationen passieren. Das war auch, Herr Weck hat mit mir einige Stories geteilt von Menschen, die halt einfach auf Blutkonserven angewiesen waren. Und das waren keine Motorradfahrer. Es waren, es war unter anderem ein Familienvater, von dem er mir die Geschichte erzählt hat. Ich war sehr, sehr gerührt. Ich musste im Interview wirklich ein paar Mal schlucken, weil mir die Tränen gekommen sind. Und ja, vielleicht seid ihr ja genauso gerührt von der Geschichte wie ich. Ich kann sie euch nur ans Herz legen, jetzt weiterzuhören, weil mich hat es einfach komplett emotional mitgenommen.
Dann hören wir doch mal rein.
Haben Sie eine Geschichte, die Ihnen so im Kopf geblieben ist, wo wirklich Blutspende einer Person wirklich was gebracht hat? Also, dass die Ihnen einfach im Kopf hängen geblieben ist? So?
Täglich.
Täglich?
Täglich. wird ja Blut übertragen, nicht weil das irgendwie besonders schön macht, sondern weil es lebensnotwendig ist.
Richtig, ja.
So, das meiste Blut wird übrigens verbraucht für Krebspatienten. Jede fünfte Blutspende, 20% des gespendeten Blutes, wird für Krebspatienten verbraucht. Unfälle sind gar nicht so, so weit vorne, die liegen, glaube ich, an vierter Stelle.
Okay.
Aber das ist so der Unterschied. Ein Krebspatient braucht ein paar Blutspenden, aber es sind so viele.
Ja.
Das macht die Menge aus.
Ja.
Unfallopfer, und ganz ehrlich, da habe ich viele Schicksale erlebt. Ich erinnere mich an einen Fall, der liegt aber schon lange zurück. Wo ein junger Mann, ein junger Vater, dem hat man erfolgreich die Gabel eines Gabelstaplers durch den Bauchraum gefahren. Im Rahmen der Operation und der Nachbehandlung wurden allein für ihn 120 Blutspenden verbraucht.
Wow.
Er hat es überlebt.
Ja.
Vater zweier Kinder. Super, oder?
Ja, da muss man sagen.
Da waren wir nicht die Helden, sondern die Helden sind die 120 Spender.
Richtig, genau.
Ja, und die haben das getan. Und solche Schicksale hören wir ständig.
Mhm.
Ja. Junger Mann, der sich sehr für uns engagiert, der Tomek, der hat einen angeborenen Herzfehler gehabt. Und im Rahmen seiner vielen Operationen hat er 36 Blutspenden bekommen. Und die haben dazu geführt, dass er heute ganz normal leben kann.
Ja.
Und das erzählt er jedem Spender, der es hören will und auch der sich.
Ja. Weil, es macht einen Unterschied.
Ja, ja. Sie kennen ja nie den Patienten, der das Blut bekommen hat.
Eben, ja.
Also Sie müssen schon darauf vertrauen, dass wir damit sorgsam umgehen.
Ja.
Das tun wir.
Ja.
Ja. Und dementsprechend, ja, gehen Sie davon aus, Sie machen es nicht für sich, Sie machen es für andere, obwohl Sie auch was davon haben, wenn Sie Blut spenden.
Und es kommt an natürlich, ne? Das ist auch wichtig,
Das kommt an.
Ja.
Dieses Vertrauen, dass es auch wirklich an Patienten weitergegeben wird und nicht irgendwo in der Welt versagt. Also
richtig.
Wir importieren kein Blut, wir exportieren kein Blut. Da gibt es ganz klare Guidelines von der WHO, dass sowas nicht gemacht werden soll und darf. Und wir würden auch nur Blut weitergeben an Krankenhäuser, wo wir auch die Standards kennen, unter denen es entgegengenommen und untersucht worden ist.
Ja.
Und so tun das andere auch.
Ja.
Ja, also ganz klar, da müssen sich keine Gedanken machen. Ja, was hat man denn eigentlich davon, wenn man Blut spendet? Also, neben dem guten Gefühl bieten wir auch handfeste Vorteile.
Ja.
Jede Blutspende wird untersucht mit dem Blut übertragbare Krankheiten. Haben wir dort einen Befund, der da nicht hinpasst, bekommt der Spender Bescheid.
Ja.
Aber es geht schon los auf den Blutspendetermin. Erhöhter Blutdruck führt zur Rückstellung.
Okay.
Aber oftmals nicht zu einem Missempfinden beim Spender. Weil man kennt das ja, Blutdruck ist eine schleichende Entwicklung, erhöhter Blutdruck. Den spürt man gar nicht. Oftmals ist es sogar so, dass sich Personen besonders fit fühlen, wenn sie einen leicht erhöhten Blutdruck haben, weil...
Richtig Power.
Richtig Power. Ja, bis zu dem Tag, wo das Herz sagt, das war jetzt zu viel Power. Und wir finden das. Wir sehen das, weil sie bekommen von einem Profi, einem Arzt, einer Ärztin vor der Blutspende den Blutdruck gemessen und beurteilt. Und wir finden täglich Spenderinnen und Spender, wo wir sagen... Gehen Sie mal bitte zum Hausarzt. Ich schreibe Ihnen hier die Werte auf. Lassen Sie es mal kontrollieren.
Ja.
Wir haben bei 15.000 Blutspendern täglich, wo wir eine professionelle Blutdruckbeurteilung machen, das größte freiwillig und unbezahlte Blutdruckscreening der Bundesrepublik.
Ja.
Also das ist was den Spendern auch entgegenkommt.
Natürlich, wir haben hier eine Win-Win-Situation eigentlich. Ne?
Dann testen wir den Bluteisengehalt. Wenn das zu niedrig ist, dann bitten wir den Spender, die Spenderin das abklären zu lassen. Also entweder es liegt an der Lebensweise, keine Ahnung, an Ernährung oder so, oder es liegt daran, dass eine unerkannte Erkrankung vorliegt.
kann auch
zum Beispiel sein. Unerkannte Blutungen im Magen-Darm-Trakt. Das kann ein Vorzeichen für eine bösartige Erkrankung sein.
Ja.
Und umso früher man die entdeckt,
ja,
umso besser ist das für die Therapie.
Richtig.
So, also, Blutspenden ist eine kleine Gesundheitskontrolle. Es ersetzt nicht unbedingt jetzt den Besuch des Hausarztes, wenn man sich nicht wohlfühlt, das sollte man sich trotzdem abchecken lassen. Aber mal 2-3 Mal im Jahr vom Profi den Blutdruck gemessen zu bekommen.
Ist doch ein schöner Nebeneffekt, sagen wir mal so.
Also Leben retten und vielleicht sein eigenes ist doch toll.
Definitiv. Mhm. Wie ist es denn jetzt? Sie haben gesagt, wenn man das erste Mal Blutspenden war, dann kriegt man sowas wie einen Blutspendeausweis, ein Blutspendezertifikat, wo dann auch draufsteht, welche Blutgruppe man hat. Kann ich denn selber im Vorhinein auch schon wissen, welche Blutgruppe ich habe und mit welcher anderen Blutgruppe ich theoretisch am kompatibelsten wäre? Also ich weiß, meine Mutter zum Beispiel hat gesagt, meine Blutgruppe müsste in meinem oder in ihrem Mutterpass vorliegen. Mhm. Kann ich da auch zum Hausarzt gehen und da mich auf meine Blutgruppe testen lassen? Oder sagen Sie, man braucht das eigentlich gar nicht vorher, sondern es wird ja dann erst, also es wird ja sowieso festgestellt dann bei der Blutspende an sich?
Soweit ich weiß, bezahlt Ihre Krankenkasse keine Blutgruppenbestimmung, weil es ja keine Krankheit, die Blutgruppe.
Ja.
Also wie gesagt, im Rahmen einer Schwangerschaft wird das getestet, weil da gibt es ja verschiedene Schwangerschaftskomplikationen, Rhesusunverträglichkeiten und so weiter und so fort.
Ja.
Aber ansonsten wäre das dann eine Leistung, die Sie vielleicht bezahlen müssen.
Ja.
Igel-Leistung heißen die, glaube ich.
Richtig.
Die Dinger mit Stacheln.
Genau. Richtig.
Nein, bei der Blutspende bekommen Sie es umsonst und ich glaube, es macht keiner besser wie wir, weil wir machen das täglich.
Ja.
Weit über 1000 Blutgruppenbestimmungen täglich.
Richtig.
Ja.
Gibt es denn Blutgruppen, die Sie am meisten suchen für Spender, weil es welche gibt, die am kompatibelsten sind?
Ja, also es gibt eine Blutgruppe, das ist null Rhesus negativ. Ich nenne es Universalschmiermittel,
ja.
Weil tatsächlich kann man damit fast jedem Patienten helfen.
Okay.
Dummerweise hat es nur 6% der Bevölkerung.
Okay.
Weil aber immer dann, wenn man für einen Patienten, eine Patientin, nicht schnell genug die Blutgruppe bestimmen kann, dann nimmt man null Rhesus negativ.
Ja.
Das bedeutet, wir brauchen so knapp 10% unserer Spenden von Spendern, Spenderinnen, die diese Blutgruppe haben. Ich glaube, wir haben das sehr gut propagiert unter unseren Spendern. Also Personen, die diese Blutgruppe haben, die wissen um die besondere Eigenschaft ihres Blutes und sind da auch vielleicht ein bisschen stolz. Also wir spüren schon, dass wir da einen wesentlich höheren Anteil haben. Aber auch alle anderen Blutgruppen brauchen wir dringend. Manchmal bekomme ich die Frage gestellt, ich habe null Rhesus positiv oder A-Rhesus positiv.
Ja.
Das hat doch jeweils ein Drittel der Bevölkerung.
Ja.
Da müsst ihr doch genug von haben. Nee, das haben ja auch ein Drittel der Patienten.
Richtig, so.
Also das brauchen wir dann in Größenordnung, die man sich nicht vorstellen kann.
Ja.
Also ganz einfach, Blutgruppe schützt vor Spende nicht.
Ja, richtig. So sieht es nämlich aus.
Ja.
Ja. Das sind einfach Geschichten, die
einem bleiben.
Ja.
Also man kann ja nur sagen, er hatte wirklich Glück gehabt oder besser gesagt, die Personen hatten sehr viel Glück gehabt, dass das alles so glimpflich ausgegangen ist. Ne? Also von einem Gabelstapler aufgespießt zu werden, normalerweise würde man sagen, okay,
Danach war es das, genau.
Und nur allein der Tatsache geschuldet, dass so viele Blutkonserven halt gerade vorrätig waren, dass er das überhaupt erlebt hat und seinen Kindern immer noch ein Papa sein kann, ist halt, kann man einfach nur sagen, alleine das sollte der Grund sein, weshalb man Blut spendet. Also, ja.
Umso wichtiger, dass gerade jetzt in diesen Sommermonaten auch weiterhin viele Menschen Blut spenden gehen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist keine Ausrede, weil schönes Wetter ist draußen, nicht sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, um zum Blutspendetermin zu gehen.
Ja, also es geht halt auch echt schnell, wenn du es dir so überlegst. Also es ist, ich weiß nicht, ob ich da eine halbe Stunde schon mal draußen war, aber zwischen, ich sag mal, 45 und 60 Minuten meistens ist man dann draußen. Und
ja, das kann man sich nehmen, also gerade auch nach der Arbeit.
Ich mach's meistens direkt nach der Arbeit. Dann hat man das so erledigt, dann kommt man nach Hause Und dann kriegt man immer angeordnet da, bitte Fürsorge sich selbst gegenüber zu betreiben,
ja,
und bloß keinen Sport mehr zu machen und es sich gut gehen zu lassen und was Süßes zu essen. Die Schokolade kriegt man zum Schluss meistens auch mit.
Ja.
Das ist dann eine ärztliche Anordnung,
ja,
die man auch befolgen muss. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen muss, Alkohol ist dann auch keine gute Idee.
Ja, das sollte man, darauf sollte man vielleicht dann verzichten, mal, ja, kurz.
Also man hat halt einen halben Liter weniger Blutintus. Das, mhm, heißt, die Promille steigt sehr viel schneller an.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das sollte man besser lassen. Und davor natürlich auch und ja.
Super. Einfach ein bisschen Self-Care, wie man das so schön sagt, ne, betreiben.
Genau,
ein
bisschen, ja, Self-Care, sagst du genau richtig.
Ja. Wir machen hier nochmal einen kleinen Exkurs, weil wir doch nochmal auch über ein Thema gesprochen haben, was mir sehr wichtig war. Und zwar der 16. März diesen Jahres hat eine große Veränderung mit sich gebracht, auch für Blutspenden an sich. Denn der Bundestag hat eine Änderung des Transfusionsgesetzes beschlossen. Weißt du, was damit genau quasi getan wurde, beziehungsweise was diese Änderung jetzt vorgesehen hat?
Ich weiß vor allen Dingen, dass schwule Männer jetzt Blut spenden dürfen.
Genau, richtig.
Das war, glaube ich, seit den 70ern, 80ern irgendwann verboten.
Ja.
Wegen HIV-Gefahr.
Richtig, ja.
Und man füllt ja diesen Fragebogen am Anfang aus und diesen Selbstausschuss sozusagen.
Genau, ja.
Und bei dem Fragebogen allein schon musstest du ja immer ankreuzen.
Wie viel Partner und so,
sind,
ne?
Sind sie ein schwuler Mann? Wann hat, ja. Oder nein, wann hatten sie das letzte, wenn sie ein Mann sind, wann hatten sie das letzte Mal Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann?
Ja.
Oder haben sie das regelmäßig oder so? Also, ja. Ich kann so ein bisschen das Verstehen aus der Zeit, aus der es kommt, mhm, weil damals HIV ja auch wirklich eine große Sache war, vor, ja, allen Dingen in der schwulen Szene, sag ich, ja, mal. Und dass man da ein Infektionsrisiko verringern möchte, sehr prinzipiell was Gutes. aber gerade wenn man da heute drauf schaut, wurde es einfach so höchste Zeit, dass das
abgeschafft wird,
werden musste.
Ja.
Und eigentlich auch damals. Kondome gab es halt auch damals schon. Wenn,
ja,
du dich schützen wolltest und damit gut umgegangen bist, dann ging das damals ja auch schon. Und,
ja,
mittlerweile, gerade wenn du HIV-positiv bist und du Medikamente nimmst, da ist HIV in deinem Blut ja, ich glaube, fast gar nicht mehr nachweisbar.
Nee, aber trotzdem darfst du nicht spenden.
Natürlich
das
nicht.
Ist genau.
Natürlich,
ja,
nicht. Aber also das verringert ja schon wieder die Ansteckungsgefahr für andere,
ja,
Menschen.
Ja.
Und letztendlich, wenn du, ich sag mal, in einer, egal ob schwul oder nicht, in einer Beziehung lebst, wo du höchstwahrscheinlich nur mit einem Partner, Sex hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt saugering.
Ja, das ist richtig. Und ich fand es einfach vor dem Hintergrund wichtig, dass das so langsam mal abgeschafft wird, weil es halt eine Diskriminierung ist. Ne?
Ja.
Es ist eine Diskriminierung.
Mittlerweile, also es war halt, wie gesagt, ich kann es am Anfang irgendwie ein bisschen verstehen, aber es war halt schon jetzt sehr, sehr viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte,
ja,
überfällig und,
ja,
nicht mehr zeitgemäß und damit halt eine Diskriminierung.
Richtig. Und zudem muss man auch dazu sagen, es hat sich nicht nur für homosexuelle Männer was geändert, sondern generell auch was das Alter angeht. Das neue Transfusionsgesetz sagt nämlich auch, du darfst auch mittlerweile über 65 sein. Also es gibt nicht mehr diese Altersgrenze von 65 bis
Ich glaube, sie war bei 72. Also diese
Frau bei 65.
Diese Frau, die da die 100. Spende voll machen wollte,
ja,
die meinte, darfst du bis zu deinem, ich glaube, 73. Geburtstag.
Echt?
Dürfte man spenden.
Ha, okay. Doch, bislang dürften die nur etwa 65 Jahre alt sein. Und, okay, bei Wiederholungsspendern lag die Obergrenze meist zwischen 70 und 75 Jahren.
Kann ja auch
Jahren.
Sein, dass,
genau,
das von diesen Regionalverbänden unterschiedlich ist.
Genau.
Also
mittlerweile
in Baden-Württemberg-Hessen,
ja,
mit dem wir auch gesprochen haben, da lag, glaube ich, die Grenze beim 73. Geburtstag.
Ja, das ist, ja, ist halt auch sowas, weißt du, wenn du fit bist, ja, und weiterhin dein Blut auch alles mit sich bringt, was es eigentlich soll, dann finde ich, ist diese Obergrenze halt auch eigentlich nicht angebracht.
Ja, gut, es ist einmal so, auch das war ja, ich gehe mal davon aus, dass das zu deinem eigenen Schutz eingeführt
wurde. Nehme ich mal
an,
ja, nehme ich mal an.
Freut mich natürlich super, dass das jetzt rausfällt. Ja. Vor allen Dingen, weil man motivierte Spender ja auch weiterhin, ja, jetzt, ich brauche ein vernünftiges Verb für meinen Satz.
Ja.
weiterhin mit der Blutspende beglücken kann, weil man geht da ja mit geschwollener Brust hinaus, wie
Richtig.
Wir gelernt haben.
Richtig, genau, ja. Ja, über das Transfusionsgesetz und was sich damit jetzt alles ändert und wie auch Herr Weck das Ganze sieht, haben wir ihn auch nochmal zu befragt. Und der Teil, den hört ihr jetzt.
Jetzt ist es ja so, dass kürzlich auch die Änderung des Transfusionsgesetzes in Kraft getreten ist. Was hat es denn damit genau auf sich und was bedeutet das für den Spender oder die Spenderin?
Also es gibt zwei bemerkenswerte Änderungen. Mhm. Das eine und für mich eine wichtige Änderung ist die Aufhebung eines generellen Höchstalters bei der Blutspende. Mhm. Bisher war es so, dass das Transfusionsgesetz bzw. die Richtlinien als Anlage zum Transfusionsgesetz, die uns vorgeben, wer darf Blut spenden und wer nicht.
Ja.
Da stand drin, Blut spenden darf man bis 68. Mhm. Und darüber hinausgehende Zulassungen, altersbedingt, liegen in der Verantwortung des Arztes.
Okay.
So. Ist natürlich eine schwierige Geschichte, dann irgendwie zu entscheiden bei täglich über 1000 Blutspendern. Mhm. Oder weit über 1000. Wie machen wir das? Hm. So, und jetzt hat sich das geändert. Es gibt kein definitives Höchstalter mehr,
ja.
Sondern der Spender wird individuell betrachtet.
Okay.
Das ist momentan, wird es gerade in die Richtlinien übersetzt und wir denken, dass es ein paar Wochen, paar Monaten dann soweit ist, dass wir das auch anwenden können. Es geht doch darum, dass wir Personen zulassen, die fit sind wie ein Turnschuh. Also ja. Es gibt 75-Jährige, die laufen Marathon.
Klar, ja.
Wie soll ich dem erklären, dass er fürs Blutspenden so alt ist?
Mm, ja.
Und es gibt 40-Jährige, die sind leider so gehandicapt,
ja,
wo wir sagen, das geht nicht.
Ja.
Also individuelle Entscheidung.
Ja.
Und das betrifft auch Männer, die Sex mit Männern haben. Das geht die Rückstellung von Männern, die Sex mit Männern haben, die geht zurück in die 80er Jahre, als AIDS zum ersten Mal auftauchte. Und man hat damals festgestellt, dass es sich größtenteils in der Gruppe der Homosexuellen aufgehalten hat.
Das
gilt übrigens nur für Männer. Frauen dürfen schon immer spenden, auch wenn sie gleichgeschlechtliche Partner haben. Das geht um unterschiedliche sexuelle Praktiken und die Übertragungswege. Das wurde in den letzten Jahren auch aufgrund der Verbesserung der diagnostischen Maßnahmen immer weiter eingegrenzt.
Okay.
Und der aktuelle Stand war, dass Männer, die Sex mit Männern haben und nicht in einer monogamen Beziehung leben,
ja.
4 Monate nach dem letzten Verkehr, gleichgeschlechtlichen Verkehr mit einem neuen Partner, eine Karenz ausüben.
Okay.
Ich fand das jetzt gar nicht, ich persönlich finde es nicht so dramatisch, weil jemand, der ein frisches Tattoo hat,
muss auch so lange
muss
warten,
auch 4 Monate
ne?
warten.
Ja, genau.
Aber der Kritikpunkt war generell, ohne Ansehen der Person, das haben wir jetzt auch beim Alter. Und in Zukunft wird es so werden, dass in dem Moment ist es ja ein Spender,
ja.
Nach dem Risiko befragt wird und ein individuelles Risikoprofil zur Entscheidung Spende, ja oder nein.
Ja.
Und wie gesagt, es geht nie darum, dass wir jemanden diskriminieren. Eigentlich ist es ja blöd, wenn wir jemanden nicht zulassen.
Eben, genau, aber damit geht Ihnen ja ein Spender verloren.
Es geht um den Spender verloren, aber auf der anderen Seite ist doch wichtig für die Sicherheit der Patienten.
Eben.
Und das ist der einzige Punkt gewesen, warum es noch diese Einschränkung gab und die wird es auch geben. Und die Diskussion, die dann immer so im Hintergrund aufpoppte, aber ihr untersucht doch das Blut, haben wir vorhin schon mal besprochen.
Ja.
Frische Infektionen lassen sich nicht sicher nachweisen.
Richtig.
Und deshalb haben wir gesagt, gehören wir zur Fraktion Gürtel und Hosenträger. Gute Untersuchung und temporäre Rückstellung bringt die maximale Sicherheit.
Richtig.
Und deshalb ist zum Beispiel heute, das betrifft jetzt nicht nur Männer, die Sex mit Männern haben, sondern generell das Risiko, sich mit einer Bluttransfusion mit HIV zu infizieren, so gering wie noch nie.
Ja.
Und also ich sag's persönlich für mich, wenn ich nach einem Unfall oder einer Operation auf dem Intensivbett aufwache, da oben drüber hängt ein Beutel mit roter Flüssigkeit und da ist ein rotes Kreuz drauf, bin ich mir sicher, das ist gut.
Richtig, genau. Und es ist egal, von wem es herkommt. Hauptsache, man hat irgendwie eine Spende.
Ja,
ne?
ja. Und ich bin mir sicher, es wurde unter den besten Bedingungen entgegengenommen und untersucht.
Ja, definitiv. Jetzt fällt der Weltblutspendetag ja dieses Jahr in den Juni. Haben Sie da spezielle Aktionen geplant? Sie können jetzt hier frei nochmal Werbung dafür schalten.
Ja, der Weltblutspendetag fällt immer in den Juni. Mhm. Das ist nämlich der 14. Juni. Mhm. Das ist der Geburtstag des Entdeckers der Blutgruppen, dem Wiener Arzt Karl Landsteiner. Mhm. Der hat erstmal die Blutgruppen AB und 0, die wir heute kennen, entdeckt, 1901, soweit ich mich entsinne. Und später auch den Rhesusfaktor. Mhm. Und erst mit dieser Entdeckung wurde ja aus einem Experiment, sagen wir mal, Blut übertragen, eine ernsthafte medizinische Maßnahme. Mhm. Und heute ist ja Blut, gespendetes Blut aus der Medizin nicht mehr wegdenkbar.
Ja.
In der Vergangenheit, kleiner Einschub, schon in der Antike haben Krieger das Blut des verletzten oder des getöteten Gegners getrunken, weil sie dachten, sie könnten die Stärke und Herrlichkeit in sich aufnehmen.
Okay.
Dass es nicht funktioniert, wissen wir ja sonst, wie würde man aussehen, wenn man Blutwurst isst.
Ja.
Nein, aber es gab schon immer diesen Mythos, Blut ist ein besonderer Saft.
Ja.
Sagt ja auch Goethe im Faust. Also es waren schon immer besondere Dinge mit dem Blut verbunden.
Ja.
Und deshalb hat man schon frühzeitig versucht, durch Bluttransfusion Leben zu retten. Mhm. Man kannte aber die Blutgruppen nicht. Das ging manchmal grauslich schief.
Ja.
Viele, viele sind gestorben. Mhm. Man hat sogar mal einen Papst damit um die Ecke gebracht.
Ach, hey.
Der war schwer krank und man hat versucht, mit dem Blut von jungen Männern ihn zu therapieren. Papst war tot, ich glaube, die jungen Männer auch.
Könnte man sich zu damaligen Zeiten vorstellen,
so,
ja.
Also, jetzt habe ich irgendwie die Spur verloren.
Gar kein Thema, wir kommen nochmal zurück. Besondere Aktion, die Sie zum Weltblutspendetag geplant haben.
Und deshalb ist der 14. Juni, weil es eben der Geburtstag des Entdeckers der Blutgruppen ist, der 14. Juni. Und ja, wir machen eine ganz besondere Aktion, die wiederholt sich auch immer, Missing Type.
Okay.
Da unterstützen uns viele Kooperationspartner, viele Unternehmen werden an diesem Tag in ihrem Logo, in ihren Auftritten, auch im Internet, die Buchstaben, die Blutgruppen bezogen sind, A, B und 0, aus dem Logo entfernen. Also, jetzt denken Sie an Haribo, da bleibt nicht viel übrig.
Das stimmt, ja.
Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte und das führt dazu, dass auch neue potenzielle Blutspenderinnen und Blutspender auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Und wir spüren das. Es gibt dann immer einen starken Hype, dass man sagt, oh ja, ich habe mich jetzt zum ersten Mal wirklich damit beschäftigt. Mhm. Weil ganz ehrlich, als ich 18 war, habe ich mich auch nicht mit dem Thema Blutspende beschäftigt, weil ich war jung und unverwüstlich.
Ja.
Man braucht einen Anlass. Der Anlass kann sein, dass jemand in der Familie schwer krank ist. Das spüren wir oft, dass neue Spender sagen, ja, ich bin gekommen, weil.
Ja.
Oder dass eben äußerer Anlass ist.
Ja.
Und wenn, was ich so mit auf den Weg geben will, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, gehen Sie doch einfach mal hin zu so einem Blutspendetermin und gucken Sie es einfach nur an.
Ja.
Oder fragen Sie mal im Bekanntenkreis, wer schon Blut gespendet hat.
Richtig, ja.
Das hilft doch immer mehr, als dass man mich fragt.
Ja.
Weil da sagt ja jeder, das ist der Kleine weg. Der erzählt mir alles, damit ich Blut spenden gehe. Aber wenn Ihr Bekannter, Ihre Bekannte sagt, ich habe das schon 10-mal gemacht, die sind nett und da passiert ja nichts. Mhm. Das ist wichtig.
Das ist wichtig, das stimmt.
Und so solche Dinge versuchen wir auch an diesem Tag ein bisschen anzuheizen.
Ja. Ich kann einfach nur sagen, an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. Herr Weck hat sich wirklich super viel Zeit genommen für das Interview und hat auch
ganz, ganz lieb, muss ich jetzt an dieser Stelle nochmal erwähnen. Er hat ein kleines Buffet für uns aufgebaut gehabt, als wir kamen.
Und oh Gott, wie süß. So süß.
Er hatte Kaffee besorgt gehabt und hatte Croissants besorgt gehabt und so kleine Schnickel-Schnackel-Sachen. Und ja, bin einfach super dankbar, weil, man muss dazu sagen, er ist so der erste Experte, den wir hatten jetzt bei uns, der nicht aus unserem Freundes-Bekanntenkreis stammt, sondern den wir tatsächlich so angefragt haben. Und deswegen ein riesen, riesen Dankeschön. Ich kann meine Wertschätzung gar nicht so in Worte fassen, weil das war einfach ein tolles Interview. Wir haben super viel gelernt und wir hoffen einfach mal, dass wir damit jetzt andere Leute bewegen können, zum Blutspenden zu gehen.
Genau. Wann war der Weltblutspendetag? Am 14. war das.
14. Ja.
14. Juni, das ist in 3 Tagen, wenn diese Folge rauskommt. Leute, probiert's einfach mal aus, gell? Also die Ärzte da vor Ort, muss man ja ganz klar sagen, die haben unglaublich viel Erfahrung, was den Umgang mit Nadeln angeht. Keine Ahnung, wie viel 1000 Mal die schon Blut abgenommen haben.
Ja.
Die können das aus dem FF, man merkt da nichts. Also
ja.
Die sind so, ja, die haben einfach so unglaublich viel Erfahrung. Da, also da wird nicht daneben gestochen oder so. Gibt's ja durchaus den Fall sonst, aber da auf jeden Fall nicht. Und wenn ihr sagt hier, ich bin ein bisschen nervös oder so, die wissen schon, wie sie euch ablenken, weil die den ganzen Nachmittag nichts anderes tun und die machen das auch nicht zum ersten Mal.
Ja.
Ich finde das ganz, ganz klasse, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, die haben beim DRK auch immer junge Leute mit dabei, die sich zum Beispiel gerade in der medizinischen Ausbildung befinden, die mit an diesen Blutspendetagen dabei sind und zur Hand gehen. Das sind nicht diejenigen, die euch das Blut abnehmen oder da die ärztlichen Gespräche führen, aber die sind dabei. Die helfen, die laufen rum, die bringen dich danach zu deinem Platz, wo du dich nochmal einen Moment hinsetzt. Die verteilen die Schokolade zum Schluss. Und ich finde das toll, weil gerade so Nachwuchsförderung und die gleich mit so ins Boot zu holen, unglaublich wichtig, und ich sehe das da, dass das so gut funktioniert, und das wären auch alles mal Leute, die da im wahrsten Sinne des Wortes mit Herzblut dabei sind.
Ja.
Und deswegen braucht man vor so einem Termin keine Angst zu haben, man muss nicht nervös sein. Einfach mal hingehen, und wenn ihr merkt, okay, ich stehe davor, ich traue mich nicht, das ist doch nichts für mich, ihr könnt das immer abbrechen und auch einfach gehen.
Eben, genau.
Es zwingt euch da keiner zu.
Nee.
Aber es wäre ganz, ganz wichtig für ganz, ganz viele Menschen.
Genau, weil man weiß nie, wenn man selber darauf angewiesen ist. Und deswegen umso wichtiger. Und wir überlassen diesmal jemand anderem das Schlusswort, der noch ein paar Worte sagen möchte. Und verabschieden uns an dieser Stelle. Und das letzte Wort hat Herr Weck.
Das war's von uns. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen, bewertet sie bitte und vor allen Dingen teilt sie, damit diese Botschaft, die jetzt noch kommt, an möglichst viele Leute kommt. Macht's gut.
Wir sind jetzt schon fast am Ende angelangt. Sie dürfen jetzt zum Ende hin nochmal einen Aufruf starten, wenn Sie wollen. Was wollen Sie unseren ZuhörerInnen da draußen sagen? Warum sollen Sie Blut spenden gehen? Einfach nochmal kurz und knapp auf den Punkt gebracht.
Kurz und knapp auf den Punkt gebracht ist ganz einfach. Es gibt viele Patienten, die werden nur überleben können, wenn sie ihr Blut gespendet haben.
Mhm.
Spenden Sie Blut. Ich verspreche Ihnen, es passiert Ihnen nichts.
Ja.
Außer, dass Sie mit stolz geschwellter Brust hinausgehen.
Richtig.
Wenn Sie Fragen zum Thema Blutspende haben, rufen Sie uns an. 0800 11 949 11.
Mhm.
Dort bekommen Sie Ihre Fragen beantwortet.
Ja.
Danke.